Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Herzlich willkommen zum BR Schlager Brunch. Heute mit der charakteristischen Stimme eines bekannten Film- und Fernsehgesichts aus Bayern, das man nicht nur, aber auch aus beliebten Serien kennt, wie Der Horm ist der Horm oder Sturm der Liebe, Oktoberfest 1900 oder dem Bergdoktor oder aber auch aus dem Kinospielfilm Rerago Rendezvous aus der Eberhofer Krimireihe. Schön, dass er sich Zeit genommen hat für uns, der Schauspieler Joey Daza. Servus und hallo zum BR Schlager Brunch.
Servus, hallo, freut mich.
Hallo, selber großer Eberhofer-Fan, habe ich gelesen.
Ja, natürlich, ganz großer Eberhofer-Fan. Habe auch davor schon jeden gesehen.
Mhm. Und auch die Bücher gelesen vorher?
Die Bücher nicht tatsächlich, ich bin nicht so der Leser. Aha. Aber ich habe jeden Film vorher gesehen und da war ich dann wirklich so ein kleiner Traum, dass man da irgendwie eine kleine Rolle bekommen hat und einmal auf der Kinoleinwand ist. Das hat man ja wirklich ganz selten.
Für alle, die es nicht gesehen haben sollten, diese Filme mit Sebastian Betzel als Dorfgendarm, Franz Eberhofer und der Simon Schwarz als sein, sagen wir mal, Partner, Rudi Birkenberger. Alle Teile gesehen, hast du gesagt. Was würdest du sagen, was macht den Erfolg dieser skurrilen Geschichten aus?
Ach, ich glaube, das ist, weil es recht nahbar ist und so das bayerische Dorfleben ein bisschen so widerspiegelt noch. Und ich glaube einfach, dass viele da sie auch drin sehen können, weil es jetzt halt keine so Superhelden oder Action Stars sind, die irgendwie nicht so nahbar sind, die ganzen Charaktere. Und das hat, glaube ich, so mit dem Dialekt natürlich auch und so. Und die sind da alle perfekt besetzt.
Und es ist ja auch ein bisschen das Dorfleben, was du selber aus deiner Kindheit und von deinem Wohnort her auch kennst. Du wohnst ja auch in so einem niederkalten Kirchen.
Ja, kann man so sagen. Ja. Ich komme aus Großweil, bin da in Zell aufgewachsen. Das ist so ein ganz noch kleineres Dorf.
Jetzt wissen viele nicht mal, wo Großweil ist.
Ja, und dann komme ich mit Zell. Das ist beim Kochelsee in der Nähe, so 5 bis 10 Minuten entfernt. Recht ruhig, gibt wenig. Genau, ja, ich bin da sehr im Dorf aufgewachsen und ja, schöne Zeit, schöne Kindheit. Und das ist auch so ein bisschen wie die Eberhofer-Filme, so ein kleines Dorf.
Gibt es auch Rerago ab und zu bei euch?
Ja, ab und zu gibt es alles. So was bayerische Küche ist, bin ich großer Fan.
Rerago Rendezvous ist der 9. Teil jetzt gewesen. Oma Eberhofer hat sich in den Ruhestand verabschiedet und putzt und kocht vor allem für die Familienangehörigen nicht mehr und die verbleibenden Dorfbewohner. Hofbewohner, muss man ja sagen, die führen den Haushalt mehr schlecht als recht weiter. Und dann werden auf einem Acker Leichenteile gefunden. Aber der Kriminalfall, der ist ja wie immer da irgendwie eher ein bisschen Nebensache, ne?
Ja, es geht immer so, glaube ich, um die Geschichten herum. Da kriegt also jeder seine paar Minuten da von der Festbesetzung. Und ja, das zieht sich dann immer so über 2 Stunden. Und am Schluss lösen sie den Fall dann doch nur irgendwie. Mhm. Aber ist auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Also kann jeden empfehlen. Und das versteht man auch, wenn man nicht aus Bayern kommt.
Und hast du auf Anhieb gewusst, wie man einen Schnösel spielt, weil das ist deine Rolle in diesem Film.
Das war die Bezeichnung, aber das war ja ganz lustige Szene, das war eine so längere Szene, da waren wir zusammen im Wald halb nackt, also das kann man sich jetzt
kann man sich so gut vorstellen.
Ja, mit so einem Lendenschurz. Also da musste ich ja Casting machen und dann hieß es fürs Casting-Video, ja, mach mal einen Kriegstanz in Unterhose. Und so wurde ich dann da für die kleine, aber feine Rolle besetzt. Und dann waren wir, wann war das? Es war, glaube ich, im Oktober 22, da war es schon richtig kalt. Mhm. Waren wir im Umland von München dann 2-3 Tage in einem Waldstück und haben da praktisch die 2 Szenen gedreht. Männlichkeitswettbewerb war das.
Wir haben vorhin schon gesagt, du hast dich beworben, Joey, oder musstest beim Casting einen Regentanz aufführen mit Unterhose? Nee, wie war das? Ein Männlichkeitstanz?
Ein Männlichkeitstanz.
Männlichkeitstanz. Wie hast du denn das gemacht? Was ist ein Männlichkeitstanz? Wie geht denn das?
Ja, gute Frage. Das war
ganz
einfach,
viele Männer lauschen jetzt ganz gespannt.
Ein bisschen ernst schauen, vorher ein paar Liegestützen machen fürs Gefühl und dann, ja, so wie sagt man, mal, wie die Schamanen oder so, so ein bisschen Kriegstanz war da gewünscht. Und ja, also die Casting-Videos habe ich schon wieder
sind
gelöscht.
Unter Verschluss.
Habe ich schon wieder gelöscht.
Aber die Szene ist legendär in dem Film. Der Franz Eberhofer hat ja da ein bisschen Potenzprobleme.
Genau.
Und seitdem seine Susi da im Rathaus die erste Geige spielt. Und die Freunde, die haben ihn dann quasi in den Wald geschleppt zu einem Schamanen. Und halbnackt, haben wir ja gesagt, war da dieses Männerritual, was ja teilweise auch so ein bisschen sich in seinem Kopf abspielt und auch in der Realität. Man weiß gar nicht so genau, was ist das so. Und als du das gehört hast, dass du mitspielen darfst, wurde dir gleich gesagt, als was? Oder hast du erst mal freudig zusagen dürfen und hast erst später erfahren, dass du da halbnackt im Wald tanzen
musst? Nee, das war ganz normales Casting. Das war eine recht kleine Rolle. Das war also nichts, sagen wir mal, eine richtige Episoden-Kinorolle.
Ja.
Aber
der Text war, glaube ich, auch eher.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, das Wort hier. Das war ein bisschen schimpfen, sollten wir. Aber das war von vornherein schon beschrieben, dass wir da so halbnackt im Wald ein bisschen rumhupfen. Wir hatten ja da vorher dann auch noch so eine Art Stunt- und Kostümprobe, dass das ganz gut.
Kostüm ist gut, ja.
Ja, Kostüm ist gut, ja.
Ob es sozusagen hält im Bund,
ob's
das
hält,
ist das Wichtigste, ja.
Dass man nichts sieht.
Ja, aber Stichwort Eberhofer, wenn man da angerufen wird und gesagt hat, du hast die Rolle, wie fühlt man sich dann? Ist das schon wie so ein kleiner Ritterschlag?
Ja, das war auf jeden Fall, ich würde sagen, schon persönlich, weil es ist ja auch selten, dass man irgendwie Castings oder so kriegt oder Rollen für Sachen, die man auch selber schaut.
Und du wirst ja in dieser Szene da niedergerungen sozusagen von keinem Geringeren als Stefan Zinner,
genau.
Der ja auch zum festen Inventar der Eberhofer Krimis schon dazugehört und lange Zeit beim Singspiel auf dem Nockerberg den Söder imitiert hat. Wie ist das, wenn man so mit alten, gestandenen Schauspielern mit ganz viel Erfahrung da zusammen agiert? Nehmen die einen erstmal auch ernst oder ist das sehr kollegial?
Ja, die waren alle echt recht kumpelhaft, ganz bodenständig, sympathisch, lustig beim Drehen, so wie man sich das eigentlich auch irgendwie vorstellen im Kino. Und
da ist nicht viel Unterschied.
Der kam mit ordentlicher Wucht, kam der auf mich drauf. Ja. Weil das dreht man ja dann auch ein paar Mal. Das
mit viel wir, Körpereinsatz.
Ja,
ne?
Genau, das haben wir bestimmt 20 Mal dann gedreht und arschkalt war es. Und ja, aber war trotzdem Spaß. Ja.
Die nächste Geschichte, die heißt ja Steckerlfisch-Fiasko. Es ist noch unklar, ob sie verfilmt wird, soweit wir wissen zumindest. Aber würdest du wieder mitspielen, wenn man dich fragen würde?
Ja, definitiv. Hundertprozentig, ja. Egal was, da würde ja irgendeinen Blumentopf spielen. Hauptsache, na, also ich bin damit die ganz kleinen Nebenrollen, die ich da meistens auch mache, auch dankbar. Und wenn es dann nur so ein Film wie Eberhofer ist, dann ist man da sehr, sehr dankbar, auch wenn man nur nackt im Wald rumläuft.
Joey Daser, möglicherweise als Blumentopf im nächsten Eberhofer-Krimi. Wir sind gespannt, ob es dazu kommt. In seiner Kindheit schon war mein heutiger Gast sehr sportlich und wollte Fußballer werden, wie es halt so ist, wenn man Mitte der 90er Jahre in Starnberg geboren wird, dann hat man immer wieder vor Augen, wie der FC Bayern reüssiert oder eben nicht und kann sich da Anregungen holen. Lieber Joey, aufgewachsen bist du, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, in Großweil, das ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ja, eigentlich muss man sagen, wohnen, wo andere Urlaub machen, oder?
Genau, kann man schon so sagen. Also es ist eine sehr tourismusstarke Gegend. Da gibt es ja schöne Berge, Herzogstand, Heimgarten, der Kochelsee. Und man ist auch schnell in Münden. Also ruhig, aber schön.
Also ein Privileg, da aufgewachsen zu sein. Kann aber auch nervig sein, weil da jeder hin will. Und jedes Wochenende ist Stau von München in Richtung Großweil.
Das kenne ich. Darum bin ich ja öfter mal so, dass ich sage, ich bin am Wochenende in München, wenn alle rausfahren.
Was ist denn Heimat für dich diesbezüglich? Ist das die Landschaft? Ist das das Loisachtal, das Murnauer Moos? Ist das ein Ort oder sind das eher Menschen?
Heimat. Also ich habe einmal in Wien gewohnt und in Salzburg. Mhm. Aber jetzt, wo man auch älter wird, 30, also ich für mich wird es jetzt nicht in Frage kommen, dass ich nach München oder in eine andere Stadt oder Gegend ziehe. Also ich bin da schon sehr heimatverbunden und mir ist ganz klar, dass ich weiterhin im schönen Oberland bleibe. Und darum habe ich mich auch beim Schauspiel jetzt auch auf bayerische Sachen fokussiert, weil für mich wird es jetzt, glaube ich, nicht in Frage kommen, dass ich irgendwo nach Berlin ziehen würde oder so.
Ist ja interessant, weil viele ja sagen würden, vielleicht ja, spätestens mit 30 ist Zeit, dass er mal von daheim wegkommt und aus seiner kleinen Welt einmal in die Großstadt zieht oder sogar versucht, mal international erfolgreich zu sein. Das sagst du, interessiert dich eigentlich gar nicht.
Na, weil ich bin ja ein bisschen realistisch und denke, wo es für mich hingehen kann, ist halt auch die bayerische Sprache und der bayerische Dialekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Berlin jemand mich besetzen wird, weil einfach mein Hochdeutsch auf das Film wahrscheinlich zu schlecht ist und da gibt es so viel andere. Und aus Bayern ist halt die Konkurrenz dann ein bisschen weniger und ist alles im Umland und darum ist mein Plan, also ganz normal im Oberland bleiben und im Münchner Umland zu drehen. Das wäre so das, was ich mir vorstelle für die Zukunft.
Könnte man es denn eigentlich ausschalten? Es gibt ja durchaus bayerisch sprechende Schauspieler. Wir haben Corinna Binzer neulich einmal da gehabt. Die können dann aber auch durchaus quasi auf Kommando aufs gute Hochdeutsch umschalten. Aber das würdest du dir gar nicht angewöhnen wollen.
Na, weil ich habe keine Schauspielausbildung. Also die Leute, die ja Schauspiel studieren, 4 Jahre, die sind natürlich auch top. Und es gibt halt gerade in meinem Alter gibt es halt auch so Massen an anderen jungen Schauspielern, die halt dann schon perfekt Hochdeutsch erzogen wurden und ich würde es mir jetzt nicht zutrauen, dass ich jetzt irgendeinen Berliner oder einen Hamburger spielen könnte. Also mein Hochdeutsch wird so mündnerisch wird es wahrscheinlich durchgehen, so in einer, der ein bisschen Hochdeutsch spricht, aber man hört raus, dass er doch aus den Bergen kommt.
Heute zu Gast im BR Schlager Brunch ist der Schauspieler Joey Daza. Wir haben über seine bayerische Heimat und über Heimat als Sprache noch nicht gesprochen, aber die Sprache und die Mundart haben wir schon mal thematisiert. Also kann, würde ich jetzt sagen, Joey, Sprache auch eine Heimat sein, oder? Die sie mal so mit sich mitträgt.
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt ja mittlerweile so, also früher hat man sich mehr angepasst, wenn man jetzt in einer anderen Stadt war, dass man möglichst gutes Hochdeutsch redet, aber ich bin mittlerweile da ganz entspannt und finde es schön, einen Dialekt zu haben, weil sonst hört sich ja jeder gleich an und also man kann auch stolz sein, dass man beide Schritte sollten eh wieder viel mehr Kinder machen. Genau. Das ist ja mittlerweile eh ein bisschen so, dass man sich irgendwie so ein bisschen schämen muss, wenn man in der Schule bayerisch redet und so. Das ist also, wäre ich da mehr dafür, dass man wieder ein bisschen mehr den Dialekt näher bringt und das gerade so mit so vielen Produktionen wie jetzt die Eberhofer-Reihe zum Beispiel, das macht den Dialekt, glaube ich, auch wieder ein bisschen beliebter.
Absolut. Und natürlich nicht vergessen, dass Bayern aus verschiedenen Stämmen besteht. Also es gibt ja auch noch die Oberpfälzer, es gibt die Schwaben, es gibt die Franken natürlich und davon gleich dreierlei. Mhm. Wie ist es da, wenn man dich jetzt quasi in einem bayerischen Film besetzen würde, aber du müsstest jetzt an Bayerweltler spielen oder an Würzburger oder Nürnberger, könntest du dann auch fränkeln oder oberpfälzisch reden?
Glaube ich nicht. Also man wird es wahrscheinlich immer ein bisschen raushören, dass ich ja doch aus Oberbayern komme. Das wäre jetzt für mich schwierig, so einen anderen Dialekt. Das Fränkeln, das glaube ich, das liegt mir nicht so auf der Zunge.
Okay, aber da gibt es genug Talente, die man sozusagen zusammencasten könnte, damit das funktioniert. Bei dir hat es in früher Jugend schon funktioniert, denn du hattest ein großes schauspielerisches Vorbild, nämlich dein Papa.
Genau, mein Papa, ja, der ist ja schon seit 40 Jahren Theaterschauspieler jetzt auch. Der war auch schon im BR im Komödienstadl zweimal dabei und in Anfangsjahren bei Daheim ist Daheim auch mal kurz bei Daheim ist Daheim. Aber ich wollte eigentlich jetzt Fußballer werden und früher als Kind und jetzt nie irgendwie Schauspieler, aber trotzdem.
Fußball gespielt hat der Papa nicht.
Doch, aber schlecht.
Also kein gutes Vorbild in dem Sinne.
Genau, aber sehr guter Schauspieler. Und die letzte Zeit, also so in die Corona-Jahren, waren ja viele Castingrunden jetzt auch für gute Freunde. Die waren ja online, also sprich, man hat es daheim gemacht, sich selber aufgenommen. Da braucht man einen Anspielpartner. Dann habe ich einmal meinen Papa genommen als Anspielpartner, der dann den Trainer spielt oder so. Und da kann man schon viel lernen.
Und weil du gesagt hast, Komödienstadel war er auch schon gewesen, hast du ihn da als Kind dann auch begleitet und hast da ein bisschen so Schauspielluft geschnuppert?
Nicht im Komödienstadel, aber im Theater. Früher als Kind waren wir eigentlich schon immer dabei bei den Premieren und auch immer im Theater schon als Kind.
Und dein Papa hat es aber auch nicht hauptberuflich gemacht, hat zwar die Theatergene mitbekommen, aber ist vom Beruf her, soweit ich weiß, Logistiker.
Genau, Logistikleiter in der Firma, genau.
Das ist eine Branche, in der du auch dann letztendlich Fuß gefasst hast. Also genau. Du bist weder hauptberuflich Fußballer geworden, noch Schauspieler in dem Sinne, sondern hast erstmal eine solide Ausbildung gemacht.
Genau, da habe ich ganz normale Ausbildung gemacht und dann auch später immer gearbeitet, ganz normal. Und wenn ich nicht arbeite, dann drehe ich. Also das ist immer so kein Leerlauf.
wenn man dich auf die berühmte einsame Insel schicken würde, Joey, und du dürftest drei Dinge mitnehmen. Ein paar gute Laufschuhe aus Bayern oder aus Franken wahlweise, einen Fußball oder das Textbuch für die nächste Rolle. Was würdest du mitnehmen?
Wahrscheinlich ein Fußball, da wird's nicht langweilig.
Und schlimmstenfalls hat man dann noch einen Anspielpartner,
genau,
mit dem man den Text lernen kann, den man aber noch nicht weiß.
Genau.
Joey, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gern leben?
Wahrscheinlich, weil Österreich ist uns doch zu ähnlich. Ich würde wahrscheinlich sagen Spanien, weil da kann man schnell in die Heimat wieder zurück.
danach wählst du aus.
Genau.
Wie bin ich schnell wieder daheim, genau, in Bayern?
Wie bin ich schnell wieder daheim? Na, wird wahrscheinlich Spanien. Also gibt es ja auch schöne Inseln.
Absolut.
Und in zwei Stunden ist man wieder in München. Das wäre wahrscheinlich dann, würde ich sagen, Spanien, weil Österreich ist doch das Gleiche wie Bayern eigentlich.
Und es wird gut Fußball gespielt in Spanien natürlich, auch zum Zuschauen. Interessant, wenn man nicht mehr mitspielen kann oder möchte. Bodenständig also, authentisch, aber doch mit Profil. Das ist mein heutiger Gast, Joey Daser, Schauspieler in Bayern und aus Bayern. Und wir haben jetzt schon so viel über gute Freunde gesprochen und auch gehört. Joey, dann müssen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Das ist natürlich eine Legende. Auf der anderen Seite eine sehr erfolgreiche Miniserie, wie sie jetzt so in Mode kommt. Also nicht 58 Binge-Watching-Teile, sondern relativ übersichtlich. Aber trotzdem hat man ein bisschen Zeit, um die Figuren und die Charaktere zu entwickeln und die Geschichte zu erzählen. Und ja, gute Freunde, da geht es um den Aufstieg des FC Bayern München.
Genau.
Und da hat man dich ausgesucht und du wurdest gecastet, weil du so gut Fußball spielen kannst oder weil sie genau einen Typ gesucht haben für einen noch lebenden Fußballer dieses Clubs.
Ja, genau. Also das war so typisch, wie es immer läuft, ein Casting über die Agentur. Das war noch zu Corona-Zeiten, die Castings, die ersten Runden zumindest. Und da musste man dann schon wirklich einem ersten Casting uns beim Fußballspielen filmen. Und da hat die wahrscheinlich ein bisschen Vorteile im Vergleich zu anderen Schauspielern. Und dann wurden halt auch noch bayerisch Sprechende gesucht, junge Burschen, die auch noch sportlich sind. Und da haben wir gedacht, wenn es da nichts wird, dann bin ich wirklich traurig. Also der Castingbrief hat jetzt so ausgeschaut, wo ich mir gedacht habe, da müsste ich jetzt irgendeine Rolle bekommen. Und dann war ich zum Casting, das war glaube ich die erste Runde, dann Live-Casting auch. David Dietl.
Der Sohn von Helmut Dietl.
Der Sohn vom Helmut Dietl.
Ja, der Regisseur.
Genau. Und da habe ich vorgesprochen, die erste Runde war, glaube ich, nur für Franz Beckenbauer. Aber da habe ich mir schon gedacht, das könnte nichts werden, weil ich schaue halt auch 0,0 so aus wie der. Und das war natürlich ein sehr großes Kriterium, dass man ausschaut wie die Spieler. Und dann haben wir da zwei Castingrunden gehabt. Und dann habe ich eigentlich schon ziemlich schnell, so ich glaube 7 Monate vor Drehbeginn, Bescheid gekriegt, dass ich dabei sein werde. Definitiv, aber sie schauen nur, was geht optisch, weil man soll ja natürlich, sollen die Spieler auch ein bisschen danach ausschauen, weil das ja viel mit Archivmaterial zusammengeschnitten ist, dass man nicht komplett falsch ausschaut. Und dann kam auch ziemlich schnell, dass ich Bully Roth spielen darf und das war natürlich dann besonders, weil der auch zu den großen Bayern-Legenden in den 60er, 70ern
Bully gehört. Wurde er genannt, Franz hieß er eigentlich, eben nicht Beckenbauer, sondern Roth und er war ja auch einer, der, sag ich mal, viel intuitiv auf den Platz gemacht hat, viel auch mit Körpereinsatz. Er war ja auch ein, ja, man könnte sagen, ein richtiger Hühne, ein Riese.
Mannsbild.
Ein Mannsbild, genau. Und kanntest du ihn vorher? Man kennt ja viele Namen von Franz Beckenbauer, angefangen natürlich, aber Franz Roth kennt jetzt nicht jeder?
Ja, das stimmt. Also ich kannte ihn tatsächlich schon, also so vom Namen her, aber natürlich war halt immer so Beckenbauer, Gerd Müller, die waren halt immer präsenter. Und aber ich kannte ihn tatsächlich, aber habe mich halt dann erst richtig damit beschäftigt und dann ist schon erstaunlich. Der hat ja bis heute, glaube ich, einmalig, das hat nicht einmal Messi und Ronaldo geschafft, 3-mal das 1-0 in den Europacup-Finale zu schießen.
Das ist ein Rekord, ne?
Ja, das ist dann schon irgendwie besonders. Da war ich dann wirklich froh, dass ich dann die Ehre gekriegt habe, dass ich Bully Roth spielen darf.
Das ist ja nochmal was anderes, wenn man jemanden spielt, der ja auch noch lebt.
Genau.
Auch wenn es komisch klingt. Das heißt, konntest du oder musstest du sogar oder war es gut, sinnvoll, ihn mal persönlich zu treffen?
Vom Drehstart haben wir uns zusammengerufen und dann hat er mich eingeladen zum Frühstück bei sich daheim. Ganz bodenständig, hat selber Brezen Frühstück geholt für mich. Und dann war sein Enkel, der Rufus, war noch da. Und dann haben wir so ein bisschen das Drehbuch durchgegangen, so gefragt, ob das alles stimmt, was so drin steht. Und einfach so ein bisschen kennengelernt und kann ich nur sagen, super bodenständiger Typ und hat alles richtig gemacht im Leben.
Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern, eine erfolgreiche Miniserie. 2022, 2023 hat Joey Daser da mitgespielt. Wir haben schon drüber gesprochen, dass er eine Fußballlegende dargestellt hat, Franz, den Bullen, Rot. Das heißt, körperlich, Joey, warst du da in der Verfassung, sofort loszulegen vor der Kamera oder musstest du auch noch ein bisschen bulliger werden für den Film?
Ja, die Oberschenkel hätten nur doppelt so dick gehört. Also da bin ich nicht hingekommen, leider, aber ich habe tatsächlich dann nur ordentlich Waden trainiert und Beine trainiert, obwohl es wahrscheinlich nicht viel gebracht hat. Aber weil allgemein, glaube ich, schon ein bisschen muskulös sportlicher bin jetzt und nicht wie Franz Beckenbauer, der halt sehr dünn war oder so. Da hat es eigentlich dann, glaube ich, schon ganz gut passt, aber ich glaube, an die Körperlichkeit eines Bulle Roths mit die Oberschenkel und dieser Wucht, das ist, glaube ich, irgendwie unerreichbar mit Training.
Die Männer in den kurzen Hosen wurde immer wieder drüber geschrieben in den Kritiken. Das heißt, es ist ja schon mal ganz lustig, wie auch die Kürze der Trikots und der Hosen sich geändert hat. Wenn man so eben 60er, 70er anschaut, dieses ganz, ja fast schon körperbetonte, möchte man sagen. Und heute ganz anders. War das auch ein Erlebnis für dich, mal die Klamotten von damals anzuprobieren?
Ja, weil die Serie geht ja über 10 Jahre und wir haben ja da angefangen mit den ersten Trikots. Der Bulle ist 66 zu Bayern gekommen, da gab es noch gar keine Trainingskleidung, da waren nur normale T-Shirts und kurze Jogginghosen und gab nichts. Und dann so über die Serie bis 74 dann, wo man dann irgendwie schon einen super Trainingsanzug hat und die Trikots werden moderner und am Anfang war es halt nur irgendwie so ein rotes T-Shirt, wo FC Bayern drauf war und das war schon interessant, weil wir hatten da bestimmt 20 verschiedene Trikotsätze über die Jahre und wie sich das in 10 Jahren das auch schon verändert hat. Man hat ja auch viel gesagt über die Serie, wie das Geld in den Fußball kam und das war, glaube ich, so die Entstehung damals vom praktisch unbekannten Münchner Verein dann zu den internationalen Popstars, zumindest Franz Beckenbauer.
Jetzt zu seinem Tod hat man ja auch viel zurückgeblickt in diese Zeit und hat auch gesehen, wie es damals zuging. Fußball war ja auch ganz anders, wurde auch anders gespielt. War das für dich dann auch als junger Mann jetzt, du bist gerade mal 30, so eine Art Zeitreise zurück?
Ja, also für mich persönlich, ich finde den Fußball wahrscheinlich früher, wie es dann war, ist wahrscheinlich schöner gewesen damals, weil halt einfach irgendwie, es gab noch keine Presse und irgendwie keine sozialen Medien. Die haben, glaube ich, nur selber irgendwie in München bis 5 Uhr morgens feiern gehen können und es hat keinen interessiert und kein Foto in der Zeitung am nächsten Tag. Also die waren noch sehr viel anonymer und ich glaube auch, dass der Bulle Roth teilweise dann nach Bundesligaspielen ist er dann noch heimgefahren nach Marktoberdorf und hat seine Eltern am Bauernhof geholfen. Ja. Also das waren nur ganz andere Zeiten.
Und da waren eher die Reichen waren ja eher die Zuschauer.
Genau,
damals noch,
genau. Ne? Da war es nur umgekehrt. Da waren die Reichen auf der Tribüne und die Ärmeren haben nur gespielt. Und das kommt da so in der Serie, glaube ich, ganz gut rüber, dass da praktisch von den armen Fußballern, dass sie das ein bisschen gedreht hat. Mhm. Durch halt so wie Leute wie Franz Beckenbauer, die dann als erstes mal so in die Werbebranche gekommen sind. Das hat es ja vorher noch nie gegeben, wo ein Fußballer irgendwie TV-Werbung gemacht hat.
Ja. Dafür haben viele Fußballer die interessanteren Frisuren vielleicht gehabt.
Ja, meine Koteletten.
Genau, habt ihr das auch als Darsteller über euch ergehen lassen müssen, dass da viele Frisurwechsel waren?
Ja, definitiv. Und ich muss ja nur sagen, ich habe also seit der ersten Castingrunde, also man durfte die Haare nicht mehr schneiden. Und ich habe mir dann, glaube ich, von September bis der erste Maskentermin war im April, die Haare nicht mehr geschnitten und hatte dann tatsächlich sehr lange Haare, aber die Koteletten, die wurden dann zum Glück, sind die dann dran geklebt worden, aber trotzdem, da ist laufender Wechsel gewesen. Bei mir, bei Bulle Roth, war es zum Glück nicht so schlimm, weil der war eigentlich, hat immer die gleiche Frisur gehabt, aber so wie der Franz Beckenbauer oder so, die da schon ein bisschen waren, also das Maskenteam, größten Respekt, die haben da viel leisten müssen.
Und eine weitere Staffel könnte möglicherweise gedreht werden. Viel hat man bisher noch nicht gehört, aber wir sind jetzt im Frühling. Wirst du dabei sein, falls es zu so etwas kommt?
Ja, wenn es die zweite gibt, dann bin ich dabei aus Bulle Roth. Und das wären ja dann die größeren Jahre von Bulle Roth, nochmal mit 76, 77. Ja, da war ein FC Bayern zum Champions League, also Europapokal, schießt. Also es wäre sehr schön für mich, wenn es noch eine zweite gibt.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Berufswunsch Fußballer, das war bei dir schon relativ früh der Fall. Hattest du da große Vorbilder? Tatsächlich den Vorteil, die Bayern immer vor der Nase und der Blick nach München?
Große Vorbilder. Also ich hatte ein ganz großes Vorbild, das war David Beckham. Also irgendwie, der ist so geblieben, weil das war ja noch früher da, der war in jeder Bravo Sport.
Der Harry Kane der damaligen Zeit quasi.
Ja, bloß ein bisschen besser aussehend.
Schon, ja.
Na, David Beckham, das war so mein Vorbild. Da habe ich ja immer probiert, die Frisuren nachzumachen und immer aktuelles David Beckham Trikot zu haben. Also das war so mein großes Idol als Kind.
Und da wurdest du sogar nach Österreich ausgeliehen oder hast in Wien gespielt? Wie war das damals?
Ja, also ich war da in Heidenheim in der U19, in der A-Jugend. Und da haben wir halt dann ein paar Möglichkeiten, dass man ins Ausland oder so wohin gehen kann. Obwohl ich da schon gemerkt habe, also für einen Fußballprofi, das wird jetzt für mich nicht reichen, dass ich damit mein Geld verdiene. Aber das, da war ich gerade 19, 20 und da habe ich ja gesagt, manche gehen nach Australien, na ja, dann gehe ich halt nach Österreich, nach Wien und spiele ein bisschen Fußball und schaue, was rauskommt. Und war aber eine super tolle Zeit und ja, also will ich nicht vermissen. Also es war definitiv sportlich wahrscheinlich nicht so erfolgreich, aber persönlich war es schön, mal nach Wien zu ziehen.
Aber umso erfolgreicher war es dann, dass du quasi entdeckt wurdest. Jetzt nicht unbedingt für einen Fußballverein eben oder auf dem Transfermarkt, sondern tatsächlich auf der Straße für eine ganz andere Branche, nämlich für die Werbebranche.
Genau, das war ganz lustig. Das war auch in Wien. Und das war halt so eine Casting-Agentur. Und die haben halt gemeint, schaut ganz sportlich aus, ist dünn, sportlich groß. Ob ich mal Lust habe zu ein paar Casting-Einladungen. Dass ich selber sportlich bin, hat es halt geklappt. So ein paar Werbespots waren aber jetzt schon also regionale Sachen, jetzt nicht weltweite Werbespots. Und dadurch kam es dann zu meinem Fußball-Double-Job. Das war der erste, glaube ich, war in Österreich für Sky Sport. Die suchen halt immer Leute, die ein bisschen kicken können und die Körpermaße haben, weil die echten Stars natürlich bei Werbungen wenig Zeit haben und auch das Verletzungsrisiko, wenn sie jetzt da so ein Nationalspieler irgendwie den Fuß bricht, dann ist die Produktion, ist es nicht so schön für die.
Sprich die Aufnahmen, wenn man sie von weiter weg sieht oder von hinten oder von der Seite.
Oder nur die Hände.
Hände.
Oder die Lichteinstellungen oder so, weil die sind ja oft unter der Saison zeitlich begrenzt und dann bin nicht ich vorher da und die stellen mich hin und spielen das mit mir einmal durch oder testen das Licht. Und, dann kommt der Fußballprofi und macht das schnell in einer halben Stunde, dass die halt gut vorbereitet sind.
Mit anderen Worten, du warst, das nennt man, glaube ich, Körperdouble.
Körperdouble, ja.
Oder? Aha. Und für welche Fußballstars hast du gedoubelt?
Also das längere Zeit, das war öfters, war für den Robert Lewandowski, wo er bei Bayern gespielt hat. Da hat er das alles gepasst mit der Körpergröße und der Schuhgröße. Das ist ja ganz wichtig, dass das alles so
im Verhältnis passt,
weil wenn die das Licht oder die Kamera einstellen, dann muss schon der gleich Große dastehen. Und genau, dann habe ich da ein paar Jahre immer mal wieder mit dem gedreht. Zuletzt erst mit Joshua Kimmich und kann man auch sagen, alle recht bodenständig und nett. Also wir können nichts sagen, dass da einer irgendwie hochnäsig gewesen wäre.
Und das Einzige, was ich mir frustrierend vorstelle, man sieht zwar alles von dir als Darsteller, bloß dein schönes Gesicht nicht.
Ja. Sie fix. Nein, das ist gar nicht so schlimm in der Werbung. Das ist eigentlich gut, weil dann hast du mehr Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt für die eine Marke mit dem Lewandowski drehe und man sieht mein Gesicht, dann sagt die Konkurrenzmarke, natürlich, den wollen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir irgendwen anders, weil es gibt ja Tausende.
Ja.
Und so kann ich halt als Double für x-beliebige Marken drehen. Also bin ich da eigentlich ganz froh, dass man mich nicht so sieht.
Und apropos Drehtage, also das ist dann wahrscheinlich das Schmerzensgeld dafür, dass man nie zu sehen ist oder nie ganz zu sehen ist. In der Werbebranche wird immer noch mehr verdient als im klassischen Schauspiel?
Ja, das stimmt schon. Ich kann ja bloß von mir sprechen, von meiner Gage. Also ich denke mir, dass die A-Liga oder die Schauspieler in Deutschland, die halt ganz gut im Geschäft sind, schon mehr wahrscheinlich verdienen. Aber jetzt allein von mir gesehen, also lohnt sich Werbung natürlich schon viel mehr.
Es war das Jahr 2018, da hat Joey Daza seinen ersten großen Fernsehauftritt gehabt in der Fernsehserie Dahuam ist Dahuam. Eine Entwicklung, die ihren Anfang genommen hat, wir haben vorhin drüber gesprochen, bei Engagements beispielsweise in der Werbebranche, wo er als Körperdouble unter anderem Robert Lewandowski gedoubelt hat und vorher natürlich sein großer Berufswunsch Fußballer, der so leider nicht in Erfüllung gegangen ist, aber jetzt sich eigentlich ganz schön fügt, wenn man die Rollen bekommt, zumindest als Schauspieler. Schauspieler und als Fußballer gleichzeitig, oder? Das ist doch quasi dann, Joey, die Idealvorstellung.
Das ist super, ja.
Da wird noch in Bayern gedreht vor der Haustür, man muss gar nicht umziehen. Genau. Also du schwelgst momentan eigentlich im Luxus.
Genau, so würde es mir schon gefallen. Obwohl ich mir jetzt auch denke, es wäre schon mal eine längere Rolle, mal ganz was anderes. Wäre schon mal irgendwie schön, weil die letzten Jahre... Ja, was Kind immer nur Fußball gespielt und jetzt halt auch im Schauspiel viel mit Fußball gehabt. Und jetzt so nach 30 habe ich gesagt, wäre auch mal was anderes, wäre auch mal ganz nett. Aber natürlich ist das für mich immer ein Highlight, wenn ich beim FC Bayern drehen darf oder mit FC Bayern Spieler. Das ist natürlich als Fußballfan super.
Oder im BR-Fernsehen mit gestandenen Schauspielern, ja, wie beispielsweise der Angela Ascher, die berühmten Frauengeschichten. Und als kleine Bewerbung, dass er mehr kann, als einfach nur umstehen oder die Hand bewegen oder lossprinten. Da hören wir mal kurz rein in eine ziemlich schöne Szene, die nicht auf dem Fußballplatz spielt, sondern im Wertstoffhof.
Kaffee haben sie verloren.
Ja, ist auch blöd. Ich will vor der Arbeit noch schnell das Altpapier entsorgen und da muss man beim Aussteigen bei so einem Auto gefallen sein. Haben sie es gefunden?
Also einfach geht das nicht. Wir haben bei Fundsachen klare Vorschriften, aber beschreibst das Kappe heute halt mal. Was hat's denn so für eine Farbe?
Blau halt.
Da geht das nicht genauer? Hellblau, dunkelblau, türkis?
Dunkelblau, weil jetzt reicht's dann, gell?
Nein, hat's eine Aufschrift.
Ja.
Ja, und was steht drauf?
Sie wissen ganz genau, was draufsteht.
Ich will's aber von Ihren Herren.
Herrschaftszeiten Polizei halt. Glaubst das?
Da kennt ja jeder kommen.
Die berühmte Suche nach der Polizeikappe bei der Burgi war der Polizist dann, naja, teilweise erfolgreich, könnte man sagen. Ja, wie ist das bei solchen Drehs? Spielt man da eine Zeit lang und wartet aber in der Maske und beim Umziehen länger, als es dann wirklich vor der Kamera ausschaut? Oder wie ist da das Verhältnis?
Ja, das stimmt eigentlich schon. Also der Dreh an sich, wo man wirklich was tut, ist eigentlich... Wenn ich jetzt sage, so bei meinen Rollen, es gibt natürlich auch die anderen Rollen, die halt richtig viel zu spielen haben, aber man steht schon viel rum und ist viel in der Maske und gerade bei Tagesrollen, also die, wo man nur einen Drehtag hat, da sieht man ja die Leute eigentlich zum ersten Mal an dem Tag, da kommt man ans Set, geht in die Maske, wartet, dreht und fahrt wieder heim.
Und das Publikum, was einem zuschaut, das ist natürlich im Fernsehen, im Kino, man sieht es beim Dreh nicht, hier ist es quasi als Reaktion zu hören, dass die Leute lachen und klatschen, aber so das Schauspiel auf der Bühne, wo man dann unmittelbar die Reaktion auch von den Menschen zurückbekäme. Das würde dich nicht reizen?
Reizen vielleicht, aber ich glaube, dadurch, dass ich ja keine Schauspielausbildung habe, also das professionell gelernt habe und so, also ich sehe mich da schon mehr dann im Fernsehen und würde da eigentlich meine Stärken, kann ich so ehrlich sagen, dass da für mich jetzt nicht so erfolgreich werden wird.
Und gibt es da so einen Standesdünkel, wenn man wirklich mit ausgebildeten Schauspielern arbeitet, dass die sagen, naja, jetzt kommt da der Jungspund, der hat nicht einmal eine Schauspielschule besucht und so? Oder ist es im Gegenteil so, dass man darüber eigentlich nicht spricht?
Ja, ich habe jetzt eigentlich noch nichts so Negatives erlebt, weil jetzt gerade beim Film sind ja auch immer mehr Quereinsteiger. Also hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Mhm. Also wenn man jetzt nur die Gute Freunde-Serie nimmt, da waren welche von den Top-Schauspielschulen und welche, die auf gar keiner waren. Also das ist eigentlich gar kein Thema mehr.
Viele wollen ja gerade negative Charaktere oft spielen. Und zumindest haben mir das viele Schauspieler gesagt, dass irgendwie die Guten sind eigentlich eher die Langweiligen. So böse Charaktere, Verbrecher, merkwürdige Mafiosi, das sind die interessanteren Rollen. Was wäre für dich denn so die Krönung deiner bisherigen Karriere? Was würdest du gerne spielen?
Ach, ich hätte am liebsten auf Bayerisch eine feste Rolle als Vorstadtpolizist oder so, als Dorfpolizist.
Das als so Eberhofer.
Jetzt nicht so die Richtung, aber so Bulle von Tölz hat es mal gegeben, so die Richtung.
Und wenn du dich jetzt umschauen würdest unter gleichaltrigen Kollegen von dir, wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler sollte dich spielen?
Also ich bin ja Eddie Murphy-Fan, aber das klappt nicht so von der Hautfarbe. Vin Diesel oder Adam Sandler, so eine Mischung.
Also auch die du gerne spielen würdest, ja, also im Austausch quasi?
Ja, ich bin so ein Adam Sandler-Filmfan, die finde ich immer ganz lustig. Und Vin Diesel ist halt irgendwie Vin Diesel mit seinen Filmen so, den fand ich einmal ganz cool. Also wenn dann so eine Mischung.
Also, wenn ein neuer Kommissar gesucht werden würde, auf jeden Fall, in dem Sinne würde Joey Daser zur Verfügung stehen. Und Joey, wir stehen jetzt im Frühling, im Mai. Weißt du schon, wie dein Jahr 2024 beruflich aussehen wird?
Gute Frage. Jetzt ist es früher, wie es bei mir die letzten Jahre so war, ist immer ein bisschen mit Castings, dann ist man da mal in der zweiten Runde und meistens ergibt sich dann so im Ende Mai, Juni, ob man was Gescheites kriegt und da hoffe ich mal drauf, dass mal wieder was dabei ist.
Das heißt, auch für diese Zeit ist auch mal wichtig, zumindest für dich, dass du sagst, du hast noch einen Brotberuf, weil genau. Es kann ja auch sein, dass 3 Castingrunden vorbeigehen genau. Und dann am Schluss steht man trotzdem ohne Engagement da.
Also ich bin da schon auf der sicheren Seite. Also ich könnte es jetzt nicht, dass ich nur warte und dann passiert nichts, weil wie gesagt, bei mir kann es schon mal sein, dass dann eine Zeit lang echt nichts ist und dass man da abgesichert ist, ist mir schon wichtig. Und wenn sich was ergibt, dann ist es natürlich umso schöner und da habe ich ja keine Probleme, dass ich da beruflich freigestellt wäre. Also ist alles gut.
Joey Daser, gerade 30 Jahre alt geworden. Alles Gute im neuen Lebensabschnitt von uns.
Danke, danke.
Nimm's sportlich sozusagen, auch die 30.
Ich probier's.
Und vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ja, vielen Dank auch. Ja.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.